Zwei Väter, zwei Mikrofone. Willkommen bei Mitten im Lärm, dem Podcast zwischen Spielplatz, Bühne und Bullshit. Mein Name ist Lukas Baum.
Und ich bin Manuel Tellmann. Willkommen zu Folge 3 von Mitten im Lärm. Was es mit dem Titel eigentlich auf sich hat, wollen wir heute ja auch ein bisschen Einblicke geben. Aber zuerst, allem voran, Lukas, wie geht's dir heute, mein Lieber?
Das hast du mich ja noch nie gefragt. Ja, mir geht's tatsächlich gut. Draußen scheint die Sonne und mit mir macht es, ich weiß nicht, bist du auch so ein wetterabhängiger Typ?
Brutal.
Na, also wirklich. Ja, auch?
Ja.
Ich kann schon auch fröhlich sein, wenn mal das Wetter nicht so gut ist, aber so für die Grundstimmung finde ich das schon immer irgendwie so ein richtig ausschlaggebender Faktor.
Was bei mir immer voll verrückt ist, was ich merke, im Winter, wenn ich nach Hause komme,
ja,
so und nach Feierabend irgendwie dann noch was esse und dann ist 18 Uhr und es ist dunkel draußen.
Ekelhaft, ekelhaft.
Aber dann habe ich auch keinen Bock mehr, irgendwie noch was zu machen oder sowas. Und freue mich dann einfach, keine Ahnung, noch ein bisschen abzugammeln, was zu lesen, Kinder ins Bett zu bringen, vielleicht auch direkt mitzuschlafen.
Ja, ja.
Und brauche nichts. Aber wenn ich meine Kids ins Bett bringe und danach ist noch hell, denke ich immer so, boah, du könntest noch was machen. Irgendwie jetzt ein bisschen raus, keine Ahnung, Sport, wenn es mal dann wieder soweit ist. Aber
machst du nicht,
brutal, ne? Aktuell, nee.
Ich weiß noch, wie das damals ein mega einschneidendes Erlebnis war, als ich habe mit 16 eine Ausbildung begonnen. Ja, da bist du ja davor in der Schule, geht immer so maximal bis 13 Uhr, aber selbst Nachmittagsunterricht vielleicht bis, wann ging das immer? 15:30 oder so?
Keine Ahnung.
So, warst du nie, ne?
Mittagsunterricht,
nee. Na, jedenfalls, da waren die Arbeitszeiten 8 Uhr bis 17 Uhr, also der Standard. Ja?
Ja.
Und dann, ich glaube, ich habe im September begonnen, dann war relativ schnell Oktober, November. Und dann wirklich dieses Gefühl zu haben mit 16, du gehst aus dem Haus und es ist dunkel und du kommst heim. Und es ist dunkel.
Ja.
Ich bin da gar nicht drauf klargekommen.
Ja.
Das war richtig schlimm. Aber wie geht's dir?
Ähnlich. Du, mir geht's gut. Du hast schon angesprochen. Schönes Wetter, was ja extrem immer viel mit einem macht. Ich finde, so Frühlingsgefühle sind voll real. Also zum Leben, so wie du es eigentlich schon gesagt hast. Von dem her, ich freue mich auf die Woche. Es steht sehr viel an. Ich bin dann immer so ein bisschen ehrfürchtig und ein bisschen verhalten. So, wenn ein paar Sachen anstehen, wo ich weiß, okay, da muss ich noch dran denken, das muss ich noch machen. Aber ansonsten fühle ich mich richtig, richtig gut und habe natürlich Lust, wieder mit dir jetzt eine Stunde mir alle Gedanken und Sorgen von der Seele zu quatschen.
Mega, ich freue mich auch voll auf die Folge und ich muss dazu sagen, also wir haben ja immer so einen ganz groben Plan, den wir jetzt in den ersten zwei Folgen nie so richtig eingehalten haben, was wir miteinander besprechen wollen. Also das ist so, also ein Notizheft wär übertrieben, aber es gibt halt so Überpunkte. Und ich habe schon das Gefühl, also ich habe das Gefühl jetzt schon, Manu, ich kann heute nicht so plaudern. Ich glaube, heute wird irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich heute unbeliebt mache beim einen oder anderen Thema, aber kennst du das, wenn man einfach so ein bisschen diskussionsfreudig ist, wenn man schon weiß, ey, ich bin jetzt irgendwie nicht in der Stimmung, um irgendwie was ruhig zu analysieren, sondern will einfach diskutieren. Kennst du das? So geht's mir heute.
Absolut, absolut. Ich finde auch immer so ein bisschen dieses, hey, wie geht's dir? Und ja, gut, dir. Es gibt ja diese Smalltalks oder vor allem noch besser, wenn du irgendjemanden in der Stadt siehst oder keine Ahnung wo siehst und du hast eigentlich gar keinen Bock irgendwie auf Smalltalk und dann geht man nur so aneinander vorbei. Hey, alles klar, ja, und bei dir, ja. Und da ist aber schon 10 Meter weiter so. Ach, irgendwie halt, man fragt eigentlich, obwohl es einen nicht interessiert und man sagt gut, weil man dann auch ja keinen Bock hat irgendwie auf ein weiteres Gespräch und ich finde es eigentlich total angenehm, muss ich sagen und hab da auch immer voll Respekt davor, wenn dann jemand auch einfach mal sagt, boah, ey, gerade geht's mir eigentlich gar nicht so gut. Ich kann mich an eine Situation erinnern, um auch wieder in Anekdoten zu verfallen, da war ich mal in einem bei einem Kumpel, wir haben so ein bisschen, ich glaube, gegrillt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber was mir voll im Gedächtnis hängen geblieben ist, dass einer den anderen gefragt hat, Bekannten jetzt von mir, jetzt kein Freund oder so, ja hier, du hängst halt ein bisschen durch, was ist los, alles klar? Und normalerweise würde man so, ja, ich bin nur ein bisschen müde oder was weiß ich was und der so, boah, nee, keine Ahnung, irgendwie geht's mir halt nicht so gut. Aber ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Ich hängen heute einfach ein bisschen durch.
Ja, aber finde ich gut.
Ja, für mich, guck mal, das ist also eigentlich sowas, so eine belanglose Frage. Und das ist mir bis heute, das ist bestimmt ein paar Jahre her, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es so außergewöhnlich war.
Apropos, Manu, es wirkt jetzt zwar wieder wie abgesprochen, aber es ist nicht abgesprochen. Gestern habe ich auf YouTube eine, ich weiß nicht, was das war, ein Ausschnitt irgendwie aus, weil es irgendwann mal im TV lief oder so, oder eine Doku, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das so ein Trainer für Teams, also für Teams in Unternehmen.
Ja.
Und der hat die geschult, radikal ehrlich zu sein. Und er selbst lebt wohl seit einigen Jahren radikal ehrlich. Ja, also können wir vielleicht noch verlinken im Nachgang auf Insta. Aber es fand ich fantastisch. Und du kannst ja, also das Erstaunliche war, du kannst, wenn da so 4, 5 Leute im Kreis sitzen, du kannst eigentlich keine 20 Sekunden ein Gespräch führen, ohne dass sofort die Augen aufklappen und jeder denkt, was ist jetzt passiert? Also einer der ersten Sätze von diesem Trainer, der selbst radikal ehrlich lebt seit jetzt mehreren Jahren, waren, da war halt so eine blonde Teilnehmerin, die waren alle so plus minus, also was weiß ich, zwischen 30 und 50, würde ich sagen, Teilnehmer und Coach. Und ich glaube, einer seiner ersten Sätze war zur so einer blonden Teilnehmerin, weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ja, und also das Erste, was ich gerade gedacht habe, ich würde mal gern Sex mit dir haben.
Okay, also
das direkt, war natürlich der
direkt so.
Ja, und alle erst, boah, was ist denn jetzt los? Aber er hat es dann der wird ja dann später auch eingeblendet und kommentiert ist und so, hat es dann auch erklärt und gesagt, das ist halt einfach das, was er ganz kurz gedacht hat, nicht für 20 Minuten, sondern einfach nur für 3 Sekunden. Und deswegen hat er das mitgeteilt, natürlich um auch so gleich klar zu machen, hey, das ist jetzt irgendwie die Flughöhe, auf der wir uns befinden. Sehr interessant, verlinke ich mal.
Ich habe den Eindruck, wir driften wieder ab.
Wir driften wieder ab.
Ich muss dazu was sagen. Und beziehungsweise eine Frage auch in deine Richtung. Ich habe mich in der Vergangenheit ganz oft auch mit Leuten konfrontiert gesehen, die meiner Meinung nach schon subtil andere auch verletzen wollten mit was, aber das immer hinter dem Vorhang gemacht haben, ja warum, ich bin doch nur ehrlich. Und ich finde, das ist so wiederum ein Spagat, den man halt schaffen muss. Ich finde Ehrlichkeit immer sehr erfrischend, weil heutzutage ist ja, wie gesagt, alles so ein bisschen oftmals aufgesetzt. Ich glaube, wir haben letzte Folge auch so ein bisschen über die Maske oder so die Charakterzüge, die man vielleicht in gewissen Situationen einfach deutlicher hervorhebt. Aber ich finde, es ist ein ganz schmaler, aber wichtiger Grad, ob ich jetzt zu dir sag, ey, deine Frisur sieht scheiße aus, weil ich der Meinung bin und ich ja dann nur ehrlich sein will, oder ob ich dich damit halt verletzen will, weil was bringe ich denn an den Tisch mit, wenn ich dir einfach sag, deine Frisur sieht scheiße aus, dann, ja, also,
Manu ist gerade übrigens wieder massiv diplomatisch unterwegs, weil ich habe eine Mütze auf, also danke, dass du mich beleidigst und ich nehme.
Nein,
also,
aber ich finde zum Beispiel, und wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine Frage. Ich habe voll viele, also oder verschiedene Leute erlebt, die immer sagen, ja, warum, ich bin doch nur ehrlich, aber eigentlich, wenn man es mal wirklich analysiert und wenn die auch ehrlich zu sich selbst wären, dann haben sie das nur hinter dem Vorhang gemacht, weil sie gerade einfach jemand anderen erniedrigen wollten, um sich dann vielleicht auch ein bisschen selbst zu erhöhen, so. Und das ist ganz, ganz oft so, um dann halt aber trotzdem sich selbst zu rechtfertigen, ja, warum? Ich bin doch nur ehrlich. Und das finde ich dann halt wieder so, fuck you. Also, weißt du, du kannst doch auch ehrlich sein, ohne jemand anderen zu verletzen, und kannst trotzdem ehrlich sein.
Vor allem, es gibt ja, also zwei Sachen dazu. Es gibt ja einmal zu Dingen ganz unterschiedliche Auffassungen, ja. Also, man kann ja Dinge ganz unterschiedlich bewerten. Ich kann jetzt irgendwie eine Farbe oder irgendwas schön finden und der nächste nicht. Wenn ich dann so offensiv damit umgehe, dass das jetzt ja so mega hässlich aussieht, wird es halt nicht immer, sagen wir mal, dem gerecht, dass es dazu jetzt Millionen Meinungen gibt. Und in so einem Moment, gebe ich dir recht, muss man mit seinem Eindruck vielleicht auch so ein bisschen erst sich zurückhalten, um einzuschätzen, hey,
ja,
ist es gerade wirklich ein Punkt, den viele mit mir teilen? Und das Zweite ist, es gibt ja unterschiedliche Formen von Aussagen. Ja, ich kann sagen, was sagst du, deine Frisur ist scheiße. So. Das vermeide ich, weil da steckt auch wieder zu viel, also das ist zu absolut für mich. Ja? Aber ich könnte zum Beispiel sagen, Manu, ich finde, deine Frisur sah schon besser aus, die ist heute nicht so gelungen. So, weil dann mache ich ja mich irgendwo auch angreifbar, wenn dann der Nächste kann dann sagen, nee, siehst du komplett falsch. Ist halt einfach von der Formulierung ein bisschen anders. Das ist für mich okay.
Guter Punkt, und ich finde auch, das ist ja eigentlich was, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich finde gerade auch im Kindergartenalter, also was ich versuche meiner Großen beizubringen, oder was heißt beizubringen, über was ich jetzt in letzter Zeit auch öfter mit ihr rede, ist so ein bisschen halt Meinung von Fakt zu unterscheiden. Wenn jemand zum Beispiel sagt, du bist scheiße, dann ist es eine Meinung. Wenn jemand sagt, hey, du hast ein Kleid an, dann ist es ein Fakt. Und darunter auch zu unterscheiden, glaube ich, ist wichtig, dass man sich auch im Erwachsenenalter vielleicht auch nicht mehr so angreifbar macht und sich von sowas angreifen lässt.
Ja. Wenn jemand sagt, die Erde ist eine Kugel, ist das eine Meinung. Hast du schon mal gesehen? Nee, Spaß. ich weiß total, was du meinst. Aber Manu, ein Punkt, um jetzt da reinzubrechen, ist ganz wichtig, weil den haben wir die letzten beide Male vergessen.
Ja.
Unser Podcast hat einen Namen. Der heißt Mitten im Lärm.
Ja.
Wie kam dieser Name zustande?
Führ mal aus.
Ach, soll ich das jetzt erklären? Ich beantworte meine eigene Frage. Okay. Naja, also ich muss sagen, ich fühle mich immer noch gut mit dem Namen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Absolut. Ich finde den
on point.
Phänomenal.
Und eigentlich ist es leicht erklärt.
Ich wollte die Frage jetzt nicht beantworten, Lukas, weil ich will damit ja auch gleichzeitig ausdrücken. Wir haben es zwar ein bisschen im Gespräch und Diskussion und so, aber eigentlich fand ich, warst du da schon der führende Aspekt und hast echt geile Inputs gebracht. Und wenn ich die jetzt beantwortet hätte, dann hätte ich das Gefühl, ich schmück mich mit fremden Federn und deswegen in deine Richtung. Und du kannst es viel, viel besser wahrscheinlich erklären, warum der so heißt, wie er heißt. Und ich finde auch, wie du, dass es ein richtig, richtig cooler Name für einen
Aber
Podcast
du hast ihn
ist.
Auch wohlwollend abgenickt, den Namen. Das hat mich auch gefreut.
Ja.
Aber okay, dann zum Hintergrund, wie er zustande kam. Wir haben uns Gedanken gemacht, hey, wie finden wir irgendwie einen Namen, der auch das beschreibt, was wir da tun? Oder in der Phase, in der wir uns vielleicht beide befinden. Wir wussten, wir wollen über das Vatersein sprechen. Wir wussten, wir sind gerade in unserer Altersphase sozusagen zwischen 30 und 40 beruflich stark eingebunden. Es passiert einfach wahnsinnig viel. Wir haben Häuser gebaut, gekauft. Ja, es ist einfach sehr turbulent. Und gleichzeitig machen wir beide Musik. Und dieser Begriff mitten im Lärm, also irgendwo zwischendrin, fanden wir da einfach sehr, sehr passend, weil der alles ganz gut beschreibt, beziehungsweise ganz gut beschreibt, dass es halt niemals ruhig ist, so die letzten drei Jahre und wahrscheinlich auch noch die nächsten 5 Jahre.
Baustelle ist Lärm, Kids sind Lärm, Musik ist Lärm, also irgendwo kann auch alles mal dann schnell zu viel werden. Ich weiß nicht, wie es dir ging gerade in so der Renovierungs- oder bei euch wahrscheinlich Bauphase, dann hast du noch das Kind und oder beziehungsweise Job, Family, alles so irgendwie natürlich, wo du dich drum kümmern willst.
Ja, alles irgendwie laut, ne? Und irgendwie auf Pegel. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal hatten wir dann trotzdem Situationen, die sind dann meistens nicht lang, aber so ganz kurze Momente, wo die Kinder vielleicht bei Oma und Opa sind, wo du an irgendeinem Samstag dann wirklich keinen Termin mehr hast, wo es auch gerade nichts zu tun gibt, kommt sehr selten vor, sehe ich schon in deinem Gesicht. Aber für mich ist es dann immer so ganz ungewohnt. So,
ja.
Es fühlt sich erst ganz komisch an.
Ja, ja.
Ja, ich verfalle dann manchmal auch so in Aktionismus. Und ich denke, ich kann doch mich jetzt nicht einfach auf die Couch legen.
Ja.
So, wir haben Samstag 16:30 Uhr.
Ja.
Ich muss doch jetzt hier noch irgendwas tun.
Absolut. Ja. Nee, also das kann ich schon wieder voll nachvollziehen, dass du halt dann irgendwie, also es fühlt sich falsch an, als ob man irgendwie, irgendwas falsch machen würde. So, hä, irgendwas, also es kann doch gerade gar nicht sein. Und man kann viel weniger auch mit dieser Zeit dann anfangen, finde ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wie meine Frau und ich früher teilweise auch die Sonntage verbracht haben, so, wenn schlechtes Wetter war, einfach Couch oder vielleicht sogar im Bett geblieben, irgendwann mal was zu essen bestellt und ganzen Tag dann Netflix und Chill so mäßig.
Ja.
Und wenn ich jetzt aber mir irgendwie dann einen Film oder so anmache abends, keine Ahnung, mir gibt es irgendwie, also ich bin dann auch, weißt du, dieses Runterkommen, das muss ganz anders erfolgen. Irgendwie erst bei totaler Müdigkeit.
Gebt dir total recht und wahrscheinlich fühlen das viele Eltern da draußen ähnlich. Und, aber wenn wir jetzt schon bei Eltern sind, Manu, wir starten in die erste Rubrik. Was ging die Woche in Klammer Eltern Edition? Fang mal an. Was war los?
Viele Kleinigkeiten, muss ich sagen. Also ich finde ein Thema, was ich heute gerne ansprechen würde, sind so diese Meilensteine, weißt du, in der kindlichen Entwicklung. Wir hatten ja letztes Mal dieses U4-Thema. Ich habe jetzt das erste Mal gesehen, meine Frau hat es schon vor mir gesehen, dass sich unsere Kleine vom Bauch auf den Rücken dreht. Also sie wird mobiler, sie greift nach Gegenständen und das war für mich so.
Man feiert dann kurz mal richtig als Eltern, ne,
wenn sowas passiert. Ich fand's total geil, so dieses erste Mal.
Als unser Großer jetzt das erste Mal fest Kaka gemacht hat, da habe ich Standing Ovations gemacht und Applaus geklatscht. Ne? Ich wollte die ganze Welt informieren. Ne? Aber sorry, ich hab dich unterbrochen.
Nee, aber ja genau, das sind ja die Meilensteine. Ich weiß, letztes Jahr, ja, es gibt ja in jedem Alter irgendwo Entwicklungsschritte, so wie du sagst, das erste Mal dann selbstständig aufs Klo gehen, jetzt halt es drehen, ich das erste Mal angelacht werden, was das mit einem macht, wenn ich jetzt nach Hause komme und irgendwie die Kleine begrüße und die mich dann so voll über beide Ohren anstrahlend anschaut, boah, das ist so, so schön. Und das ging diese Woche bei mir. Der Sommer fängt an, zweite Anekdote, was ging die Woche Eltern-Edition und dementsprechend ja die Lieblingsspeise wahrscheinlich von 95% der Kinder, Eis.
Eis.
Genau, und da ist dann immer die Frage, und das ist vielleicht auch eine Diskussion, wenn du mit mir diskutieren willst, du hast es angekündigt, wie viel Eis am Tag, wie viel Zucker ist eigentlich gesund, beziehungsweise wie geht ihr damit um? Mit dem Thema Zucker.
Ja, jetzt machst du das gerade mit Absicht jetzt auch, ne? Jetzt bringst du mich aufs Glatteis. Ja, ich hab da so ein bisschen, ich bin da selber nicht so im Reinen mit mir, welche Meinung ich da habe bezüglich unserer Kinder, weil ich meinen Zuckerkonsum, Manu, du weißt das, deswegen hast du jetzt wahrscheinlich auch so provokant nachgefragt,
ja.
Meinen Zuckerkonsum seit über 2 Jahren sehr, sehr stark reduziert habe. Also mein persönlich, ich esse fast keinen zugesetzten Zucker mehr. Oder konsumiere keinen zugesetzten Zucker mehr. Deswegen, ja, bin ich da natürlich immer so ein bisschen gebranntes Kind, aber es ist halt einfach auch irgendwie eine Art von Belohnung und man merkt halt auch einfach, dass, also du siehst ja, was mit so Kindern passiert, wenn die irgendwie Potenzial sehen, jetzt irgendwie ein Eis oder einen Keks abzugreifen. Das sind ja andere Menschen. So. Ja. Und deswegen gibt es für uns schon auch immer mal wieder was Süßes. Aber wichtig ist immer, es muss was Besonderes sein. Ich sehe manchmal bei Eltern, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, da steckt man mal was zu und dann ist es irgendwie so fast schon, gehört es zur Tagesordnung. Dann gibt es danach halt noch einen Keks oder noch eine Schokolade oder so. So ohne irgendwie, weißt du, ohne so diese Besonderheit, wird einfach verteilt. Und das mag ich nicht. Ich finde Zucker okay bei Kindern, aber man muss immer irgendwie wissen, das ist es was Besonderes. Vielleicht so, wie wenn wir ein Bierchen trinken, ne? Wenn du irgendwann mal an den Punkt kommst, wo du das gar nicht mehr wahrnimmst, sondern jetzt einfach trinkst und dann ist auch die Uhrzeit egal oder ne, dann macht man es halt mal um 12 und dann mal um 3 oder wie auch immer. Also es ist ein blöder Vergleich.
Aber, ich finde den gar nicht so blöd.
Ne? Das ist mir so irgendwie wichtig, so die Sensibilität zu haben, ey, das ist was, das schmeckt gut, ich mag das, aber es ist was Besonderes.
Aber geht dir da auch dann hart? Also geht ihr da mit harter Linie dran, dass jetzt mal angenommen, dein Großer fragt, ey, mir ist warm, kann ich ein Eis haben? Eigentlich wäre jetzt nichts Besonderes, aber er hat halt jetzt, keine Ahnung, gestern und vorgestern schon keins bekommen und fragt halt, hey, könnte ich ausnahmsweise vielleicht ein Eis bekommen?
Genau, dann kommt es halt drauf an, wenn der jetzt heute noch keins hatte und es ist wirklich warm und der Tag war jetzt auch so, dass jetzt irgendwie alles in Ordnung und cool war, dann habe ich da gar keinen Stress damit. Aber wenn der zum Beispiel vorher bei Oma und Opa war und da gab es schon 1 oder 2 Stück so, und nur weil es dann so warm ist und dann jetzt halt Lust drauf hat, jetzt bei uns noch eins zu essen, da sind wir dann auch konsequent und sagen, nee, hattest du schon. Ich habe halt so ein bisschen einen Vorteil durch das, dass ich ja erprobt bin in irgendwie Zucker auslassen, kann ich manchmal auch so ein bisschen cheaten und mache mir dann irgendwelche irgendwelche Eigenkonstruktionen, dass ich in Joghurt irgendwie so Datteln reinschredder oder so und mit so 100% Schokolade arbeite. Dann kommt da meistens auch was Cooles dabei raus, bisschen Zimt rein und so. Aber ja, man sollte es nicht päpstlicher machen als der Papst.
Ne? Ist Obst Zucker? Zählt Obst zum Zuckerkonsum, wenn er jetzt, keine Ahnung, 5 Nektariden gegessen hat? Jetzt bist du
natürlich voll drin in der Diskussion. Ja, theoretisch ist Obst auch Zucker. Ja.
Nee, wie handhabt ihr? Ich finde, da gibt's ja, also ich meine, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, ich kann mich hier unbeliebt machen mit einer Meinung, aber irgendwo, für mich gibt's da jetzt keine falsche oder richtige. Ich meine, das muss ja jeder für sich wissen. Wir, glaube ich, denken zwar, dass wir relativ, also jetzt auf meine Frau und mich bezogen, dass wir da relativ strikt sind, aber ich glaube auch, dass es Leute gibt, die da viel, viel strikter sind.
Ja.
Unsere kriegt auch, wenn sie am Tag mal ein Eis will, ja, aber halt nicht mehr so. Ja. Und da, dass man halt so eine Linie durchfährt. Und ich fand zum Beispiel die Adventszeit da richtig krass, wenn du dann halt irgendwie, oder Halloween, nach Halloween, die große war letztes Jahr ja dann auch sammeln und dann hat die, oder Fasching, ganz ewig halt so ein paar Sachen in ihre Schublade.
Eigentlich
dann
immer.
Ja, irgendwas ist immer. Und dann, was mich dann immer nur nervt, ist halt die Frage so, ja, ich habe jetzt mein Essen aufgegessen und keine Ahnung, du siehst halt, sie hat 2, 3 Nüdelchen gegessen
ja.
Und will dann halt aber direkt irgendwie Nachtisch noch. Und da denke ich dann halt auch, nee, also so nicht.
Ja, ich meine, die Diskussion, die gibt's, seit es Zuckerprodukte gibt. Ja, also die haben ja alle Eltern. Ich glaube, wie gesagt, wenn durchsickert, hey, ist was Besonderes, man muss es abklären, ist es auch okay, und dann würde ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass so und so viel Gramm Zucker in Ordnung ist und so viel ist nicht in Ordnung. Ja, aber dem Kind irgendwie das zu vermitteln, und dann kommt es früher oder später, wenn das Kind älter wird, meiner Meinung nach von alleine drauf, dass man irgendwie ein
absolut
Gespür dafür hat, wie viel man Zucker konsumieren sollte.
Und zu dir jetzt, was ging bei dir? Ich würde aber gerne schon Teaser für nächstes Mal machen, weil gerade in dem Zusammenhang auch Zuckerkonsum die Rolle von Omas und Opas in dem ganzen Konstrukt. Aussage.
Das sind die Endgegner, sage ich jetzt schon.
Omas, also Großeltern sind zum Verwöhnen und Eltern zum Erziehen da,
ja,
habe ich schon öfter gehört.
Nehmen wir
weil das ist so ein Mal. Thema, alleine dafür wird man wahrscheinlich eine Folge voll machen.
Dann machen wir eine Sonderstaffel dazu.
Eine Sonderstaffel.
Aber okay, ja, was ging? Ich will heute gar nicht erzählen, was so die Woche ging, beziehungsweise wird eher ein Diskussionsthema aufmachen wollen. Ich weiß, vielleicht mache ich mich unbeliebt. Nee, ich mache mich ganz, ganz bestimmt unbeliebt bei manchen Leuten, aber wir haben ja vorher auch über Ehrlichkeit gesprochen. Ich äußere jetzt einfach mal, ohne dass ich mir jetzt was zurechtgelegt habe, meine Gedanken. Und zwar die Jenny, so, die Mutter meiner Kinder, ja, mit der ich natürlich auch zusammen bin, so. Die hatten eine Story gepostet, irgendwie vor ein paar Tagen auf Instagram, wo sie ein Reel geteilt hat, und dort erklärt ein Mann, der war vielleicht, ich vermute auch, dass er halt Vater war von mehreren Kindern, der müsste vielleicht so 40, 45 gewesen sein, und er stellt quasi uns Männer an den Pranger, indem er uns verschiedene Vorwürfe macht. Deswegen, also ich mache es jetzt mal exemplarisch bei dir. Manu, welche Kleidergröße hat deine größere Tochter?
116.
Dreik. Welche Schuhgröße?
29.
So. Jetzt bist du da natürlich perfekt gewappnet, ja. Seine Aussage, und da hat er mich natürlich auch kalt erwischt, war, 95% der Väter wissen das nicht. So. Und es ging in diesem Reel aber nicht drum, ob man das wissen muss oder nicht muss. Also er war schon der Meinung, man muss das wissen, sondern eher so um die emotionale Last, weil wir ja dann, wenn wir jetzt Kleider kaufen gehen oder irgendwas besorgen, immer nachfragen, hey, wie war nochmal die Größe von unseren Kleinen? Welche Schuhe, was war nochmal die Schuhgröße und so weiter. Mhm. Und ja, dann haben das natürlich auch ganz viele Mamas kommentiert mit anderen Beispielen und so weiter. Also im Wesentlichen ging es halt immer um Detailfragen über die Kids, die Männer sehr oft nicht wissen. So. Mhm. Und das Ganze war schon sehr scharf, weil der Vorwurf war dann, hey, ihr Männer, unterstützt, und also das geht so nicht. Ihr müsst das genauso wissen, um eure Frauen da emotional nicht allein dastehen zu lassen. Das war so der O-Ton. Mhm. Ja? Und dann habe ich mir das angeguckt und dann bin ich abends heimgekommen, bin natürlich sofort in die Diskussion. und wir hatten jetzt keinen Streit oder so, aber wir können auch wirklich sehr gut miteinander diskutieren. Und meine erste Frage war dann, ey, wie hoch ist denn eigentlich unsere Kreditrate? Bei welcher, bei welcher Bank sind wir? So, wann haben wir das letzte Mal, ne, was gekauft, das 1000 Euro oder teurer war? Wie hoch ist unser aktueller Kontostand? Ja, und bis wann müssen wir unser Haus abbezahlt haben? Ja, beziehungsweise wie lange dauert Stand jetzt, bis wir unser Haus abgezahlt haben? Und sie konnte natürlich nichts davon beantworten. Ich habe das dann noch weitergeführt, so ein bisschen provokant, weiß ich, ne? In Richtung, also ganz oft waren es halt finanzielle Themen, waren aber auch Versicherungsthemen, ja. Mhm. Und dann hatten wir so halt so die Diskussion und ich hatte den Standpunkt, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, sag da gerne mal deine Meinung dazu. Ich widerspreche. Ich als Mann muss nicht pauschal die Kleidergröße von meinen Kindern wissen. Ich muss auch nicht pauschal alle Details über die Kinder wissen, sondern ich finde, in einer funktionierenden Partnerschaft oder in einer funktionierenden Familie ist das Ganze gut verteilt. Ja, das heißt, jeder hat seine Kompetenzen und Verantwortungsbereiche. Ich finde es nur immer schwierig, dann mit diesem Kinderargument zu kommen, weil das natürlich, und das ist ja auch verständlich so, emotional am allerhöchsten hängt. So, weil du ja als Vater niemals sagen kannst, mich interessiert das jetzt nicht oder so. Ja, ein Kind hängt emotional 100-mal höher als ein Hauskredit. Trotzdem ist beides tatsächlich recht wichtig. Und da wäre meine Meinung, wie du das siehst, weil das hat mich wirklich, beschäftigt. Mhm.
Finde ich voll interessant. Ich meine, ich glaube, dass das Diskussionen sind, die es überall gibt. Also,
ich greife noch einmal zwischen rein. Wichtig, das habe ich vergessen zu sagen, ist ja auch gerade die Veränderung in den letzten Jahren. So. Also,
von Rollen
mal,
oder von.
Genau, stell dir mal die Diskussion jetzt vor 20, 30 Jahren vor.
Ja.
Und heute. Ja. Deswegen lohnt es sich ja schon mal, da jetzt konkret drüber zu sprechen, weil man jetzt auch nicht sagen kann, das war schon immer so oder das hatten unsere Eltern auch schon diese Diskussionen. Glaube ich nicht. Ich glaube, heute ist eine Zeit, die gab es so in der Form noch nicht.
Ja.
Verstehst?
Definitiv. Für mich hat es in allererster Linie, glaube ich, was damit zu tun. Ich meine, dadurch, dass du ja auf Social Media irgendwo dann halt auch Zugriff zu sowas hast, können ja so Inhalte viel schneller viral gehen. Und ich glaube, das Thema dabei ist halt eine gesellschaftliche geringe Wertschätzung für das, was halt Mütter oder Frauen generell halt machen. Und ich glaube echt, dass das ein Thema ist. Ich weiß nicht mehr, wie die Bewegung hieß, aber ich war mal aus Versehen in Vertretung für eine Kollegin, die nicht teilnehmen konnte, in einer Schulung Speak It Out Loud oder ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber ich habe halt gesagt, hey, was, Schulung, ja cool, ich habe gerade Zeit, komm, ich gehe da rein. Und der Inhalt da von der Schulung war tatsächlich, dass auch im Arbeitsleben halt Männer das viel instinktiver machen, halt so ein bisschen zu zeigen, was sie eigentlich geleistet haben und was sie machen und Frauen da halt ein bisschen verhaltener sind. Und das war wirklich, eigentlich war ich falsch da drin, weil die Zielgruppe halt Frauen waren, die zu ermutigen und so ein bisschen auch zu zeigen, wie zeige ich eigentlich meine Kompetenz, was ich geleistet habe. Und ich finde, bin der Meinung, dass das eher das Thema ist, dass halt so diese gesellschaftliche Wertschätzung einfach höher sein könnte, beziehungsweise dass viele Frauen da vielleicht damit halt einfach auch zu strugglen haben und dieses Thema einfach auch viel fundierter in den letzten Jahren auch durch Wissenschaft bestätigt wurde, was das Ganze halt für einen psychischen Impact beziehungsweise dieses Verantwortungsthema ist halt da klar, was man nicht von der Hand weisen kann, du hast gerade gesagt, Kredit etc., ist ja existenziell. wenn das jetzt das richtige Wort war, ich musste gerade überlegen. Auf der anderen Seite natürlich, aber keine Ahnung, so diesen mentalen Workload dann irgendwie zu verteilen, wenn es vielleicht um die Kids geht, gerade halt auch in Zeiten, wo einfach viel ansteht, finde ich halt einfach auch fair, muss ich ehrlich sein, wenn dann halt man darüber redet und sagt, pass auf, guck mal, könntest du dich da und da drum kümmern. Wir haben zum Beispiel jetzt gesagt, dass ich mich zum Beispiel um die Zahnarzttermine von der Großen kümmere, konnte ich vor einem Jahr auch nicht beantworten, wo, also wie der Zahnarzt heißt. Ich hätte den Weg hingefunden, aber gerade so dieses Thema, weißt, da halt so ein bisschen was abzunehmen, finde ich auch fair. Bei uns ist es halt irgendwie auch beidseitig 80-20, also meine Frau macht, glaube ich, so 80% und den natürlich den großen Löwenanteil, was halt auch sowas angeht, Kleider einkaufen, Haushalt etc. Da ist ja schon viel, viel dahinter und ich verstehe, also ich sehe den mentalen Workload auch, finde aber auch da fair und wichtig, dass man halt auch da einfach mal gegenseitig einfach zeigt, so hey, ich bin aber gerade auch einfach ausgelastet, ja, genau, durch Themen wie hey, ich muss Kohle ranschaffen, ich muss die Kreditschulden jeden Monat irgendwie ausgleichen etc. Ich versuche die Balance da zu halten, kümmere mich um die Gewerke, Handwerker etc.
Genau.
Und wenn beide halt da dran denken vielleicht, es gibt ja immer so die Unterscheidung auch im Business zwischen kennen und können und da so eine Verteilung stattfindet, glaube ich, ist das ein guter Weg, den man fahren kann, finde es aber wichtig. Und das finde ich viel, viel ein größeres Thema, darüber halt offen zu reden. Ich finde so diese subtile Art und Weise, ein Reel zu teilen, ein Reel zu liken oder jemanden zu schicken, ist eher so ein Thema, wo ich sage, hey,
aber ich glaub, das
rede mit mir drüber.
Ich glaube, das Reden ist gar nicht mehr so das Thema. Du siehst doch ständig oder hörst doch ständig, wie Paare diskutieren, wie Eltern diskutieren. Ja? Ich glaube, das Anzusprechen ist nicht das Thema. Was ich mich eher frage, ist, guck mal, das ist ein Entwicklungsprozess. Und das, was du gerade beschrieben hast, macht für mich auch brutal Sinn, ne? Weil wenn du dich jetzt an sagen wir, die Rolle der Frau vor 30 Jahren reinversetzt, vielleicht auch noch unsere Mütter, aber unsere Omas auf jeden Fall, ja, das war genau das, was du gerade beschrieben hast und was ich auch überhaupt nicht gut finde, ja, dieses sich daheim um alles kümmern, auch akzeptieren, dass es einfach die eigene Rolle ist, das, was du beschrieben hast, jetzt auch nicht aus dem eigenen Schaffen jetzt so ein großes Ding machen, sondern einfach zufrieden damit sein, wenn alle glücklich sind und so weiter. Das war ja ganz, ganz lange auch die Rolle der Frau oder von der Mama oder wie auch immer. So, und jetzt haben wir ja zu Recht und sehr gut diesen Entwicklungsprozess daraus, diese Emanzipierung, ja. Und es ist ja aber ein laufender Prozess, ja, linear sozusagen. Wahrscheinlich mit gewissen Sprüngen, aber so irgendwie, ja. Und ich frage mich halt, wo ist sozusagen der Break-Even? Weil ich habe schon das Gefühl, und jetzt spitze ich ein bisschen zu und mache mich vielleicht auch unbeliebt, dass es in den letzten Jahren irgendwie okayer ist, wenn sich die Frauen über die Männer aufregen, sondern sagen, du machst das nicht, du machst das nicht, du machst das nicht. Umgekehrt, es aber nicht mehr so stattfindet, beziehungsweise sehr, sehr schnell verurteilt wird. Ja, also weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, dass es irgendwie durch diesen Entwicklungsprozess, wo ja wirklich auch 98% sagen, genau das ist der richtige Entwicklungsprozess, dazu gekommen ist, dass der Vorwurf an Männer durchaus in Ordnung ist, weil das halt auch ganz lang berechtigt war. Aber wenn ich mal so heute drauf schaue und mir überlege, wie ist denn eigentlich die Verteilung, ja, bemerke ich halt selten bei mir selbst oder auch im Freundes- Bekanntenkreis, dass irgendwie ein Mann auch mal zu seiner Frau sagt, das und das geht gar nicht und das musst du machen oder das oder das erwarte ich von dir oder ich erwarte von dir auch, dass du dich hier in den finanziellen Fragen schlau machst und ich dann von dir eine fundierte Meinung von dir bekomme. Ich erwarte von dir, dass du auch mal 2-3 Banken checkst, wo der Zinsamt, so, keine Ahnung, das sind jetzt vielleicht blöde Beispiele, aber ich frage mich, wo ist sozusagen der Schnittpunkt, wo wir dann wirklich dort sind, dass es in beide Richtungen faire Argumente gibt. Weißt du, wie ich meine?
Auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass das halt, du hast ja schon viel angesprochen. Ich meine, früher, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Oma anschaue, die war immer glücklich, wenn es den Männern, also wenn wir zufrieden waren.
Genau.
Wenn meinem Opa das Essen geschmeckt hat, genau. Oder wenn wir alle nach einem Fest kugelrund irgendwie nach Hause gegangen sind, die Frauen fahren. Ich weiß, ich werde nie vergessen, als ich mal gesagt habe, ich fahre heute. Und dann hat sie gesagt, nö, warum? Kann doch deine Schwester, kann doch deine Mutter fahren. Hier, trink dein Bier. So, okay, genau. Cool.
Opa andere, will was trinken,
ganz andere, fahren. Ganz andere Generation. Ja. Und damals war es halt auch, glaube ich, so das Thema, dass das gar nichts anders zur Diskussion stand, beziehungsweise man in der Rolle vielleicht aufgegangen ist. Es gibt ja auch den Trend zurück. Es gibt ja diese, wie heißt die Bewegung? Tradwives, wo halt auch total in der Rolle aufgehen. Aber wenn wir mal so vielleicht jetzt so Maslow-Pyramide ansprechen, dann gibt es ja halt so diese Selbstverwirklichung und die ist ja hoch individuell und ich glaube da auch nicht an Rollen, muss ich ehrlich sein, sondern jeder muss das halt für sich einfach irgendwo so ein bisschen definieren und wie gesagt, darüber dann auch sprechen, weil irgendwo findet ja eins zum anderen oder müsste eins zum anderen finden, wenn ich jetzt halt gerne mit Finanzen oder alles über mit Finanzen in die Hand nehmen und da vielleicht auch ein bisschen sage, hey, nee, das ist meine Rolle, das ist deine Rolle, sollte das ja im Normalfall sich dann auch irgendwo finden, wo es Sinn macht von der Aufteilung her. Ich glaube, und jetzt, um die Frage zu beantworten von dir, wenn eine Bewegung mal anfängt, dann ist Masse ja auch immer träge. Das heißt, wenn so der Zustand sich ein bisschen ändert und Frauen sich emanzipiert, beziehungsweise da in eine Richtung von Gleichberechtigung geht, dann kann es natürlich auch sein, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da schon so weit sind, aber dass natürlich auch so eine Überschwung Situation erstmal für ein paar Jahre vielleicht sind, weil halt nach wie vor diese Ungerechtigkeit, so wie du es gesagt hast, aus der Vergangenheit einfach auch noch in uns allen ja noch steckt. Ich meine, in unserer Generation gibt es ja immer noch irgendwo. Wenn ich jetzt überlege, alleine das Thema Kinder, wer verzichtet denn so auf große Teile der Rente oder kann da nicht einzahlen, ist eigentlich dann karrieremäßig in 60%, 70%, 80% der Fällen eigentlich wahrscheinlich eher raus, wenn es dann halt darum geht, dass ich zwei oder mehr Kinder irgendwie will. So, dann ist halt so dein Leben vordefiniert und die Rolle ja auch schon relativ festgelegt. Und ich glaube, da ist es normal, dass dann halt so ein bisschen auch dieses überschüssige, ja, ich beschwere mich, weil ich da mich halt ungerecht behandelt fühle, weil das System oder die Gesellschaft da vielleicht auch noch ungerecht ist. Aber irgendwann hoffe ich natürlich auch, dass man da wirklich wieder zu einer Konsensmitte kommt und die funktioniert nur mit Diskussion, mit Reden und hochindividuell in jedem Fall.
Genau, aber es funktioniert halt auch mit Widerspruch. Und es funktioniert auch mit, wenn ich mal sage, nee, ich argumentiere jetzt mal für den Mann. So. Und absolut. Ich bin deiner Meinung, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dieser Break-Even oder wie man es halt auch immer nennen will, dass wir noch nicht übergeschwappt sind. Aber, und ich will jetzt keine zu große politische Diskussion draus machen, es gibt gerade, weil wir sind gerade in irgendwie so einer Transformationszeit, es gibt unheimlich viele Themen, wo wir genau an diesem Punkt sind, dass es irgendwann mal eine Bewegung gab, sei es im Gendern, sei es beim Fleischkonsum, sei es in der Work-Life-Balance, speziell jetzt auch angesprochen auf die Gen Z, sei es generell in Toleranzthemen und so weiter und so fort. Bei allem bin ich der Meinung, wir sind da gerade in Deutschland auf einem brutal richtigen Weg und hat sich sehr, sehr viel getan. Ja? Aber bei manchen Sachen, und das merkst du jetzt ja gerade auch im gesellschaftlichen Diskurs, hat so diese andere Seite gefehlt, dieses Argumentieren der anderen Seite, so, ja, du gehst in die richtige Richtung, aber lass auch noch andere Argumente zu, ja, was dann immer dazu geführt hat, dass irgendwelche Leute, die jetzt gedacht haben, ja, aber man darf doch zumindest jetzt noch das und das kritisieren, irgendwann in so einem Gefühlszustand waren oder vielleicht auch mal generell in einem Gefühlszustand war, dass man das jetzt nicht mehr sagen darf, weil man sich sonst komplett gegen diese Bewegung auflehnt. Das ist ja nicht der Fall. Und das jetzt sozusagen heruntergebrochen auf die Emanzipation, auf das Verhältnis Mann-Frau, da ist es mir einfach wichtig, auch immer irgendwo die Argumente für den Mann zu bringen und nicht einfach alles nur zu akzeptieren, obwohl es, und jetzt gebe ich mir natürlich persönlich, natürlich sehr, sehr oft so ist, dass die Argumente gegenüber den Mann, wo vielleicht auch mal kritische Punkte angesprochen werden, total berechtigt sind. Aber mir ist einfach wichtig, sozusagen dieses Überschwappen, was du angesprochen hast, ne, zu vermeiden oder mich irgendwie darauf vorzubereiten. Mhm. So.
Nee, ich finde auch, also ich super, super Punkt von dir. Ich finde, was ein bisschen abhanden gekommen ist in vielen Diskussionen, sind die Grautöne. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß, aber wenn ich mal an so einen alten Schwarz-Weiß-Drucker denke, dann konnte ich die Graustufen so irgendwo einstellen. Und ich finde es immer ganz, ganz schade. Und um jetzt noch kurz den Spagat zu schaffen, ich sehe in der Gesellschaft, wenn wir mal die Wähler unter 21 angucken, gab es, glaube ich, über 20% Linke und über 20% AfD. Das heißt, wir bewegen uns links und rechts und die Mitte fehlt so ein bisschen. Und das fand ich damals auch schwierig, wenn ich dann mir vorstelle, dass die Linke dann zum Beispiel mit der AfD nicht redet, die AfD nicht mit der Linken reden will. Und so passiert es in vielen, vielen Hinsichten, finde ich, dass es halt Meinungen gibt, polarisierende, radikale Meinungen, die halt durch zum Beispiel virale Inhalte ja auch irgendwie befeuert werden auf beiden Seiten. Wenn ich mal so schaue, wie ein Algorithmus funktioniert, haben sie ja auch, glaube ich, mal gezeigt, Zum Beispiel bei TikTok, wie schnell man in eine Bubble kommt.
Ja.
Und da halt nicht mehr rauskommt, dann gibt es halt zwei Bubbles. So, und
Algorithmus
diese
mag keine Grautöne.
Größer.
Das ist so.
Und das finde ich immer schade, wenn sich dann halt eigentlich eine Gesellschaft an Algorithmen irgendwie bewegt. Und ich finde, was können wir dagegen tun oder was können wir da Gutes tun, um da halt auch eine richtige Bewegung vielleicht voranzuschreiten, ist halt mit gutem Beispiel voranzugehen. So. Also wenn du eine Vorstellung von der Rolle eines Mannes hast, so, dann guck halt, dass du die auch auslebst und dafür dann halt auch gerade stehst. Natürlich, wenn ein Mann der starke Beschützer ist, so sehe ich das so ein bisschen, oder will diese Rolle einnehmen, so, dann versuche ich die halt auch einfach zu sein, aber diskutiere oder muss das jetzt nicht in den Vordergrund stellen, weil auf der anderen Seite denke ich halt, ich persönlich zum Beispiel kann halt mit dieser Kritik oder mit diesem Bild, was vielleicht gerade in den letzten Jahren auch größer gezeichnet wird, kann ich auf jeden Fall total gut umgehen und kann das absolut einstecken und hinnehmen, weil es halt auch in vielen Hinsichten einfach so ist, dass Frauen benachteiligt werden und ich oftmals auch finde, dass dass sie so dieses Speak it out loud oder wie gesagt, um sich darauf nochmal zu berufen, deutlicher brauchen, also dass da halt eine Stimme groß gemacht wird, aber natürlich, wenn du jetzt im einzelnen Haushalt so eine Diskussion ausübst und wenn ich jetzt das Bild von dir nehme und ich komme nach Hause und werde nur noch angepumpt und denke so, hey, okay, ich kann gar nichts mehr sagen und darf nichts dagegen halten, das ist natürlich falsch. So, aber dann geht es da, glaube ich, darum, viel zu kommunizieren und halt so ein bisschen auch die Aufgaben eher, ich sehe das weniger als Rollen, sondern die Aufgaben, hey, für was haben wir uns entschieden? Was mache ich? Was machst du?
Also mir geht es eigentlich um einen generischeren Punkt. Ne? Also das, was du sagst, ist natürlich so in der Ausübung total richtig. Mir geht es eher darum, ja, einfach, du hast ja gesagt, Frauen muss man manchmal dazu ermutigen, dass sie sich auch wirklich für sich selbst quasi einsetzen.
Ja.
Und da muss man das auch tun, da gebe ich dir recht. Ja? Aber ich weiß nicht, der Gedanke kommt mir gerade erst, aber es ist ja auch manchmal so, also wenn man mich manchmal zu gewissen Dingen ermutigen muss, ja, weil ich sie vielleicht sonst nicht so gesehen habe und ich mich dann aber entscheide, so jetzt trete ich wirklich für meine Rechte ein. Vielleicht verfällt man dann auch leichter manchmal so in den starren Blick von sich selbst, ohne trotzdem noch weiterhin dem Gegenüber und seine Perspektive zu betrachten. Und ob Paare, Eltern jetzt die Aufgaben so definieren oder so oft miteinander sprechen, keine Ahnung, kann ich nicht beeinflussen. Ich fände es halt nur wichtig, wenn wir weiterhin trotzdem immer die gegenseitige Perspektive sehen. Und jetzt auch, aber nicht nur sagen, man sieht sie, sondern
absolut,
wirklich auch zu verstehen, wie ist die jeweilige Perspektive.
Absolut.
Und dann sind wir schon einen Schritt weiter. Okay, Manu, wir sind weit vorangeschritten. Aber ich möchte die Rubrik trotzdem nicht auslassen. Rubrik Track der Woche. Wollen wir schnell machen?
Ja, ganz schnell.
Weil ich hab, oh Gott. Ich fall, glaube ich, schon wieder in so eine Diskussion rein. Ich mache mich heute total unbeliebt. Was ist denn deiner?
Rather Be von, ach Gott, ich habe es gerade vorhin noch nachgeguckt. Dieses Ja, und irgendwie, ich bin tatsächlich, ich habe zwei Arbeitskollegen auch gefragt, so, ja, was wären denn eure favorite Tracks all time, so, weil früher hätte ich dir das beantworten können, mittlerweile, ich habe da gar keinen so all time Classic mehr eigentlich, mhm. Und dann hat aber einer gesagt, oh, weiß nicht, vielleicht Rather Be, und seitdem geht mir der Beat nicht mehr aus dem Kopf, dieses finde ich mega geil. Und deswegen
Track ist kein Beat, um genau zu sein, aber okay.
Warum ist der Beat?
Ja, das ist eher so ein Synthi.
Ja gut, für mich war früher jedes Instrumental als Rapper war ein Beat.
Ja, sorry. Ja. Okay.
Beat 01. Und darauf hat man dann einen Song gemacht. Fertig. Wie sieht's bei dir aus?
Boah, ich bin schon wieder, ich habe Angst, dass ich schon wieder in so eine Diskussion verfall. Mein Track der Woche ist Unsicher von Nina Chuba. Schon mal gehört?
Nee.
Du bist was so. Du verkaufst dich hier mal als so voll der Up-to-Date-Man.
Ja,
so,
aber das ist so,
Das Ding ist seit irgendwie 8 Wochen in den Charts.
Wahrscheinlich habe ich es irgendwann im Radio. Ich höre ja voll wenig Radio und so up-to-date bin ich nicht. Ich bin halt da bin ich auch in meiner Bubble.
Ja, also zu dem Lied. Vorneweg, ich bin echt so ein kleiner Nina Chuba Ultra. Mhm. Ja, ich finde auch das Lied richtig gut. Musikalisch top gemacht. Ich finde auch, die Nina Chuba versteht es irgendwie so ihren eigenen.
Stimm's mal an, vielleicht kenne ich es doch.
Ich stolper durch die große weite Welt, ich bin so unsicher. Ich lebe gerade zum ersten Mal. So. Egal.
Geht's da um eine Trennung?
Nein. Ja, sag's dir gleich, was es geht. Ja, okay. Das ist ja auch mein Punkt. So. Aber wie gesagt, also hat mit Nina Chuba persönlich nichts zu tun. Übrigens, ich war irgendwann vor einem Jahr oder zwei, war ich sogar auf einem Nina Chuba Konzert.
Ja, was heißt sogar, wenn du ein Ultra bist, ey, dann hätte ich das erwartet,
und,
ey.
Also, ich habe mich da voll gefreut, war in München. Und das war das erste Konzert seit langem, wo Körpergröße für mich mal wieder so richtig eine Rolle gespielt hat. Also, ich bin 1,85 groß und da war gemischtes Publikum, aber ganz, ganz viele so 12, 13, 14-jährige Mädels, so, die dann halt so irgendwie vielleicht noch 10, 20 Zentimeter nochmal spürbar kleiner sind, also die große Masse. Und ich hatte da echt so einen richtig guten Blick, so, ja. obwohl ich ganz weit hinten stand. Also, hatte so ein bisschen auch so Kinderkonzert-Vibes, aber ja. Es war trotzdem sehr cool. Naja, also ich feiere die, aber so, ich fand dieses Lied musikalisch gut und da habe ich mich so ein bisschen mit dem Inhalt auseinandergesetzt und ich lese dir mal die erste Zeile vor aus dem Lied, habt ihr mir rausgeschrieben, passt auf. Ich dachte, es wäre einfacher, erwachsen sein ist schwer. Ja, das ist die erste Zeile und der Refrain geht, ich stolper durch die große weite Welt, ich bin so unsicher, ich bin noch nicht so gut darin, ich lebe gerade zum ersten Mal. So. Das ist autobiografisch von Nina Chuba. Mhm. Die ist so 5,26, glaube ich. Mhm. Ja, also Gen Z. Und ich glaube, der Song ist auch deswegen so erfolgreich, weil man sich sehr gut in dieses Gefühl reinversetzen kann. Ja? Mhm. Also auch so dieses Wording, ich lebe gerade zum ersten Mal, deswegen weiß ich halt manche Dinge einfach nicht.
Ja.
Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Aber was mich irgendwie voll beschäftigt hat, war, und wir haben ja in der ersten Folge auch darüber diskutiert, ich hatte diese Gedanken auch schon. So, ich stolper durch die große, weite Welt und weiß nicht so richtig. Ja. Oder ich bin unsicher und lebe zum ersten Mal. Aber nicht mit 5, 6, 27. Ja. Also das war genau die Zeit, wo ich jetzt als, was sind wir? Wir sind Millennials oder? Ja, ne?
Ich glaube schon, ja.
So, 90 geboren. Ne, also mit 5, 6, 27 war ich aber sowas von sicher im Leben unterwegs. Weil du hast ja, also für Kinder hattest du noch keine Verantwortung. Du hattest dann im Normalfall schon einen Job. Ja, warst mit dem Studium auch fertig. Hattest ein richtig gutes Einkommen. Hast auch erst zum ersten Mal so richtig gespürt, ey, so auf komplett eigenen Beinen zu stehen und so weiter. Also ich hatte das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte das in anderen Phasen. Ich hatte das, hatten wir in der ersten Folge. Ich hatte das mit 15, 16. Ja, vielleicht auch in der Pubertät vorher schon, das mag sein. Ich habe das jetzt ab und zu, ja, wie gesagt, mit dieser Verantwortung für Kinder, Kredit und so weiter. Aber in der Lebensphase hatte ich das überhaupt nicht. Und das hat mich schon geflasht und ich habe dann auch einen Artikel dazu gelesen, in dem es mehr oder weniger heißt oder wo beschrieben wird, ja, sie trifft da irgendwie einen Nerv von einer kompletten Generation, weil das irgendwie gerade so ein Ding ist bei der kompletten Gen Z. Und ich habe das überhaupt nicht, also ich konnte es nicht verstehen. Ich weiß, wie geht's dir? Also, hattest du das auch mit 5, 6, 27?
Boah. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber so mit Zeiten oder wie ich mich wann, wo ich gefühlt habe, bringe ich total durcheinander. Ich weiß aber schon anders vielleicht. Ich weiß, dass ich während meinem Studium schon auch gedacht habe, so, boah, fuck, ist das jetzt das Richtige? Schaffe ich das? Auch noch lange nach meinem Studium habe ich mich auch gefragt, ob ich nicht was anders hätte machen sollen, ob mich das glücklicher gemacht hätte. Als ich dann im ersten Job wirklich so sattelfest war, angekommen bin, gab es ein bisschen weniger Punkte, an denen man vielleicht zweifelt oder sowas. Aber ich hatte mal eine These, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch fortführen könnte. Klar, jetzt durch Kids und
Hau Job mal raus, weil ich habe auch eine These.
Dass alle 7 Jahre, frag mich nicht, wie ich auf 7 gekommen bin, aber irgendwie alle 7 Jahre sich so ein bisschen was in dir wandelt. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich auch irgendwann mal von einem Allergiker gehört. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Halbwahrheit ist.
Wie springst du?
Jetzt pass auf, nein, Allergiker. Wegen den 7 Jahren, dass man nach 7 Jahren sich der Körper tatsächlich auch umstellt. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, voll der Allergiker gegen Birken oder so bist, dass es sein kann, dass nach 7 Jahren die Allergie abschwächt oder sogar komplett wegfällt.
Okay, kann ich nicht von mir behaupten.
Ja, gut, dann ist vielleicht auch Bullshit.
Ich bin 35, wäre jetzt eigentlich genau in diesem 7er Rhythmus, ne?
7, ja, vielleicht kommt es dieses Jahr. Ich hab dich
28,
jetzt noch nicht,
35.
Ich hab dich heute noch nicht niesen hören.
Ey, das ist so schlimm wie noch nie.
Echt?
Ja.
Ja, dann ist vielleicht die Peak.
Ach, die andere Entwicklung.
Ja.
Das wird noch schlimmer jetzt.
Genau, oder gegen was anderes.
Das könnte auch sein.
Auf jeden Fall, sodass sich halt immer so ein bisschen was ändert, Mindset. Es kommt natürlich vielleicht auch deswegen damit, dass du halt, oder dass es da bei mir ziemlich deckungsgleich mit irgendwelchen Ereignissen wie Schule, Studium, bla 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 und sowas war. Aber das war so meine These. Und ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass man nicht unterschätzen darf, dass halt die Gen Z da halt auch mit Dingen konfrontiert war zu einer Zeit, die wir halt so gar nicht nachvollziehen können. Zum Beispiel Corona in einer Phase, wo du halt gerade irgendwie, weiß nicht, entweder in Australien oder mit deinem Studium angefangen hast. Keine Ahnung, also ich kann es nicht nachvollziehen.
Also ich habe eine blattere These dazu.
Hau raus.
Also vielleicht vorneweg, ich auf gewisse Weise mag ich die Gen Z schon, weil ich finde, doch.
Voll allgemein gesprochen.
Nein,
so jeder
ja,
Gen Z, ja, ich mag euch,
total,
aber.
Ja, ich finde, den Punkt kann man auch allgemeinern, weil wenn ich die jetzt mit unserer Generation vergleiche, haben die ein viel besseres Gespür füreinander, ne, sind viel empathischer. Ich finde, Leute in dem Alter merken viel schneller, wenn es einem auch mal schlecht geht, wenn vielleicht so eine Atmosphäre sich in eine falsche Richtung entwickelt. Ja? Und so grundsätzlich, dass man hinter dem, was man macht, auch ein bisschen Sinn dahinter haben möchte, das hatten wir damals auch schon, wir haben es uns aber nicht getraut, so zu formulieren. So.
Ja.
Und wir wollten auch schon, wir haben auch schon von Homeoffice und Work-Life-Balance geträumt, haben sie uns aber nicht getraut, laut auszusprechen. So, ich finde, das sind die uns voraus. Aber, jetzt kommt mein Gegenpunkt sozusagen. Ich glaube, und also wenn das jetzt wirklich so ist, wie Nina Chuba sagt, dass du halt so Mitte 20 bist und total unsicher. Und ich hatte das, wie gesagt, in dem Alter überhaupt nicht.
Ja.
Dann ist das aus meiner Sicht so vielleicht noch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass wir schon relativ jung wussten, ey, wir haben begrenzte Möglichkeiten. Also klar haben wir hier in Deutschland grundsätzlich viele Möglichkeiten, so verglichen mit der ganzen Welt. Aber also, so du kannst machen, was du willst, war bei mir nicht, nee, auf keinen Fall. 9. Klasse, Realschule hatte ich irgendwie einen Schnitt 2,5 oder so. Da war klar, nee, also hat meine Mutter aber immer gesagt, mit dem Zeugnis kannst du aber auf gar keinen Fall machen, was du willst. So. Ja. Und so die Erziehung oder so auch die Methodik bei Lehrkräften etc. war ja dann später schon eher die so, jeder soll sich entfalten können, jeder soll machen können, was er für richtig hält, glaube ich.
Ja.
Wie gesagt, jetzt sehr platt gesprochen. Aber ich glaube so die Erkenntnis, ja, manches ist vielleicht doch sauschwierig und begrenzt und einfach auch nicht zu erreichen oder sehr schwer nur zu realisieren oder mit sehr viel Glück verbunden oder mit sehr viel Aufwand verbunden. Ich glaube, dass die jetzt halt bei der Gen Z, dass diese Erkenntnis jetzt da ist. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man wirklich im Berufsleben drin ist. Ja, wie gesagt, sehr verallgemeinert. Ich bin eigentlich kein Freund davon zu verallgemeinern, aber du weißt ja, ich beobachte gern und nehme irgendwie so gern Atmosphären auf oder versuche was einzuordnen. Und das ist so meine These, so dass halt jetzt gerade bei vielen der Moment da ist, boah, fuck, ja, also wenn ich mir wirklich eine Wohnung kaufen will für 350k, dann sollte ich eigentlich schon die letzten 3-4 Jahre mehr zur Seite gelegt haben, beispielsweise. Mhm. Ansonsten geht's halt einfach nicht. Es ist nicht möglich in dem Leben.
Ja.
Weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich da mir auch vorstellen könnte, also ich habe 2 Thesen dazu, um mein Blick darauf zu werfen. A, dass vielleicht eine Gen Z mehr im Moment lebt, weil sie halt auch jetzt durch die jüngste Vergangenheit weiß, kann irgendwas kommen und es zerschießt oder verwirbelt dein Leben komplett, wie jetzt zum Beispiel Corona. Oder auch, dass der Wohlstand einer Gesellschaft auch wiederum, um jetzt die Maslow-Pyramide zu zitieren, da halt dazu sorgt oder dafür sorgt, dass die heranwachsende Generation eine Stufe höher irgendwo ihre Anreize oder ihre Richtungen hängt. Und ich glaube schon, dass wir mittlerweile halt in so einer Selbstverwirklichung angekommen sind. Und wir, so ging es mir auch, für meine Eltern war immer wichtig, dass ich mal einen Job, einen sicheren Job habe.
Ja.
Nicht irgendwie, da ging es nicht darum, ja, hoffentlich hast du mal einen Job, der dir Spaß macht. Nee, hoffentlich hast du mal einen Job und kannst deine Einkäufe dann irgendwie tätigen oder sowas. Deswegen musst du in die Schule, musst gute Noten schreiben, musst studieren, um dann irgendwo einen guten Job zu erhalten. So, das war, so bin ich aufgewachsen.
Hauptsache irgendein Ausbildungsplatz, genau. Weil jetzt, damals bekamst du von 30 Bewerbungen 28 genau. Absagen, aus den 2 musstest du halt was machen. So.
So, jetzt war die letzten Jahre ja auch ein absoluter Arbeitnehmermarkt. So, es war Riesenbedarf da, keine Stellen konnten gedeckt werden und da weiß man natürlich, dass die Nachfrage viel höher ist. Deswegen, ich glaube, da gibt es so ein paar Stellschrauben. Für mich, für die Gesellschaft an sich, glaube ich, ist es natürlich auch eine Herausforderung, damit umzugehen, weil irgendwo muss man ja irgendwie was produzieren oder irgendwas machen, sozusagen, um dann irgendwie auch für Wohlstand zu sorgen. Individuell, wenn ich es jetzt aber auf meine Kinder oder so sehen würde, würde ich denen auch immer sagen, hey, macht, worauf ihr Spaß habt, so das Leben ist zu kurz. Wenn ihr dabei halt natürlich dann irgendwie eure Schulden decken könnt, dann ist es doch alles gut, aber weißt du, und da diese auch wiederum Spagat zu schaffen, das alles vielleicht nicht ganz so ernst zu sehen, sondern auch einfach mal den Moment genießen zu können, aber natürlich auch jetzt nicht in Hedonismus zu verfallen und nur noch, keine Ahnung, alles auf den Kopf zu hauen, ohne dann halt irgendwie an morgen zu denken. Und ich glaube, das wird auch eine Herausforderung für die neue Generation sein, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele Entwicklungen noch gibt, die dann auch da wiederum so einen Zustand des Überschwingens erzeugen, wo dann wieder korrigiert werden muss.
Und du weißt jetzt die Frage, ich weiß sie nicht.
Ja, Frage der Woche ist mir begegnet mal in so einem Buch. Stell dir vor, du feierst deinen 80. Geburtstag und beschreib mal, wo und in welchem Ding der stattfindet, also keine Ahnung, klein, groß, wo feiert ihr? Und irgendwann steht einer auf, von dem du es erstmal nicht gedacht hättest, also jetzt nicht irgendwie nahe Familie oder so, das ist zu augenscheinlich, sondern irgendjemand, der dann irgendwie nach einem dritten Glas Wein oder keine Ahnung was aufsteht und sagt, hey, jetzt muss ich aber mal eine Rede halten. Wer wäre das? Überraschend? Also einmal um die Ecke denken bitte. Und was würde der zusammen...
Der darf nicht von der Familie sein.
Nein.
Boah.
Zusammengefasst sagen.
Das waren jetzt...
80-jähriger 3 Geburtstag. Fragen. Wann und wie sieht der aus?
Also erstmal muss ich jetzt total
futuristisch... Wer hält eine Rede und warum?
Ich muss total futuristisch denken, weil... Also 80 werde ich ja, wenn ich es werde, in 45 Jahren. So, und wenn ich allein nur 35 Jahre zurückgehe, bin ich bei meiner Geburt. Das heißt, vor 45 Jahren war 1980. Das heißt, eine Geburtstagsfeier war ja damals auch irgendwo anders, irgendwie anders als jetzt. So, also ich,
ja, okay. Jetzt Mond oder sowas fällt raus oder Mars, aber okay, dann, wie wird es jetzt aussehen?
Nee, ich feiere in so einem, heute modernen Restaurant, ja, so ein, von so einer Restaurantkette. Es gibt ja jetzt heute so Burgerketten, italienische Pizzaketten und so weiter. Und ich feiere da drin, weil das dann in 45 Jahren irgendwie so retro cool ist, so ironisch cool. Weißt du, wie ich meine? So hat man früher, ja. So sind wir früher weggegangen. Also so wie wenn du jetzt heute in so eine alte Mühle gehst oder so. Mhm. Ja. Ich feiere in einer italienischen Restaurantkette, wo dann alle Jungen sagen, boah, was ist denn das? So irgendwie ganz, ganz komisch von früher. Und da läuft dann auch im Hintergrund so italienische Musik. Mhm. Weiß es nicht, wie ich auf Italienisch komme, aber ich mache das einfach. So, das war die erste Frage. Was war die nächste Frage?
Wer steht dann nach dem dritten Glas Primitivo auf und hält eine Rede, der nicht aus der Familie kommt, also überraschend?
Boah, und das muss es ein Promi sein, oder?
Nee, irgendjemand aus deinem Umfeld, wo du halt aber denkst, oh, okay, der hält jetzt eine Rede.
Okay, dann steht Manuel Tellmann auf. Den ich dann, weil wir uns, also wir haben uns dann 2039, haben wir uns verstritten, ja, weil wir uns nicht einig waren. Irgendwie der Podcast hat in dem Jahr irgendwie 5 Millionen Euro abgeworfen, ja, und wir waren uns nicht ganz einig, wie wir das verteilen, ja.
Ja, sehr realistisch.
Und du wolltest weitermachen und ich wollte aber jetzt endlich mal irgendwie auch aufhören damit. So, und dann haben wir uns zerstritten, haben wir uns jahrelang nicht gesehen und auch immer voneinander irgendwie gedacht, was für ein Idiot, ich will den nie wiedersehen. Total zerstritten. Und ich habe dann auch gar nicht bemerkt, dass du dich reingeschlichen hast, ne? Aber dann stehst du auf und hältst eine große Versöhnungsrede und alle sind gerührt. Und du redest 10 Minuten, ja, und dann kommt das große Angebot zur Versöhnung.
Und dann machen wir einen Live-Podcast.
Und dann stehe ich auf, sag, Manu, du kannst mir am Arsch lecken. Und dann ist der Moment kaputt und mir geht's aber gut und ich mit meinen lockeren 80, mir ist es dann auch scheißegal, denk mir, nee, der hat mich damals verarscht, ich habe keinen Bock mehr auf den.
Dass ich dich, du siehst am Horizont, dass ich dich verarsche.
Dass ich das denke. Ja, ne? Ja, das ist so meine Vorstellung davon. Wie sieht's bei dir aus? Du hast doch jetzt was vorbereitet, oder? Es kommt doch bestimmt das perfekte Beispiel.
Jein, also ich habe, wie und wo das aussieht, habe ich tatsächlich schon vorbereitet, beziehungsweise mir zurechtgelegt oder mich damit ja schon beschäftigt. Und zwar würde ich im besten Fall in meiner eigenen kleinen Finca in der Toskana einladen und da richtig schön auftischen, decken, so alles in weiß, also richtig schön. Es gibt guten Primitivo oder auch Weißwein, Riesling dann aber aus der Region von hier, trocken, gutes Essen. Also mit Italien treffen wir uns schon mal. Und eine Rede.
Ganz kurz, die wichtige Frage ist ja dann, bin ich eingeladen, weil du feierst dann ja ein Jahr nach dem Fauxpas bei mir auf der Feier. Wahrscheinlich bin ich dann nicht eingeladen. Oder versuchst du es nochmal, sagst, Lukas, komm, jetzt feier ich.
Ja, nee, der Twist wäre ja dann, du tauchst dann bei mir auf. Und oh nein, ich habe eigentlich darüber nachgedacht, bitte, lass uns noch was aufnehmen. Damit hätten wir das Thema dann schon mal abgedeckt. Und würdest eine wunderschöne Rede halten und zur Versöhnung mir noch ein Ständchen singen. Ein schönes Cover. Und
aber du hast das doch Thema Cover. Jetzt, ich habe da jetzt reingeprescht. Du hattest doch bestimmt eine andere Vorstellung, wer als
Ich habe zwei, drei Ideen gehabt, aber die waren genauso schnell verflogen oder waren so schnell aufgepoppt und schnell verflogen wie die jetzige. Und ich finde, okay, wenn man das Bild so stehen lässt und einrahmt, ist es doch ganz gut. Ich bei dir, du bei mir.
Ich bei dir, du bei mir. Mit diesem Schlusssatz glaube mal, moderieren wir die Folge ab. Ganz zum Schluss noch der Hinweis, ich habe das gesehen, Manu, uns haben schon 7 Leute auf Spotify bewertet mit 5 Sternen. Ich wusste gar nicht, dass man das kann, ehrlich gesagt.
Es ist stark. Ich glaube aber, dass das so der Premierenbonus ist, dass man sagt, ach komm, die 2 versuchen es, geben wir mal 5 Sterne. Ja. Würde uns natürlich freuen, wenn wir davon mehr bekommen.
Ja, also gerne bewerten.
Und du hast wir haben eine Abfrage gemacht zu unserer Hörerschaft auch.
Stimmt.
Stadt.
Stimmt.
Oder Land. Lukas, was ist dabei eigentlich rausgekommen?
Die Dorfkids haben aber sowas von dominiert.
Ja?
Ich glaube so 80-20. Ich glaube irgendwie so 30 Leute haben abgestimmt ungefähr. Und ich glaube 23 Dorfkids waren dabei und nur 6 oder 7.
Siehst mal der Zusammenhalt, den du letztes Mal angesprochen hast. Die Unterstützung.
Ja.
Stark. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin irgendwie unterstützt. Das Ganze abonniert, liked etc., kommentiert. Auch auf Spotify und Instagram natürlich.
So sieht's aus. Donnerstag ist mitten im Lerntag.
Und wir sind raus.
Macht's gut. Tschüssi, tschüssi, wir sind im Lerntag.